SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Klaus Fischer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wenn Sie jemand als König der Dübel bezeichnet, ja. Inzwischen steht Ihr Unternehmen ja für sehr viel mehr. Ja. Ärgert Sie das dann?
Nee, also ich mag den Namen nicht. Weil König, ich bin nicht der König, ich bin auch der König der Dübel. Und wie Sie sagen, wir sind ja viel breiter aufgestellt. Wenn Sie die Befestigung anschauen, wir sind in der Sensorik heute zu Hause, wir haben Metall, die haben Kunststoffdübel.
Bevor Sie Unternehmen so loben, wir wollen erstmal mehr über Sie erfahren.
Ja, denn
das Unternehmen ist ein Traditionsunternehmen. Weltweit gehören mehr als 5000 Mitarbeiter dazu, vertreten in 50 Gesellschaften in 38 Ländern. Im Schwarzwald, in Waldachtal, ist der Stammsitz. Ihr persönliches Ziel war jetzt, das haben Sie, wenn ich das verraten darf, zum 70. im vergangenen Jahr ausgerufen, viel, viel weniger arbeiten. Klappt's denn?
Ja, teilweise, ja. Also was ich mache, dass ich im operativen Bereich weniger tätig bin. Wo ich tätig bin, ist eben, wenn es um die Zukunft des Unternehmens geht. Weil wird ganz entscheidend sein, was passiert morgen, was passiert übermorgen, was passiert in 10, 15 Jahren. Und was ich auch machen wollte, aber das ging jetzt durch Corona nicht, die Auslandsgesellschaften zu besuchen. Und zwar wesentlich mehr. Wir haben ja insgesamt 50 jetzt inzwischen. Und es gibt Gesellschaften, die ich bis heute noch nicht besucht habe.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel sind wir in Saudi-Arabien und anderen Ländern. Und zum Beispiel in Katar, ganz neu. Da war ich auch noch nicht. Philippinen war ich noch nicht. Australien war ich noch nicht.
Da könnte man natürlich auch andersrum sagen, ja, vielleicht wäre es gut, sich eher lokal noch mehr zu engagieren und gar nicht nur global.
Nee, also wenn wir heute nur national aufgestellt sind, wäre viel zu wenig. Wir sehen es auch, wenn ein Land Probleme hat, sind die anderen Länder da, die das wieder ausgleichen. Wenn wir abhängig wären von Deutschland alleine, hätten wir in der Zukunft ganz, ganz große Probleme.
Sie sind weiterhin Inhaber und Beiratsvorsitzender. Worunter fällt für Sie denn jetzt, wenn Sie gesagt haben, ja, ich will weniger arbeiten, worunter fällt so ein Termin wie SWR1-Leute für Sie Arbeit?
Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
Worunter fällt der Termin heute für Sie? Ist das für Sie Arbeit heute?
Nee, das ist keine Arbeit.
Nee. Sondern?
Das macht Spaß.
Schauen wir mal. Blieb denn gestern Zeit zum Fußball gucken?
Ja, da habe ich geschaut, ja. Und man musste eigentlich damit rechnen, dass Deutschland nicht weiterkommt, denn die haben zweimal schlecht gespielt, einmal hatten sie gut gespielt. Es ist einfach keine Mannschaft und waren schlecht aufgestellt. Also ich gebe nicht den Spielern die Schuld, sondern ich glaube, es ist oben am Kopf. Dass da ist einfach die Motivation nicht mehr da. Deshalb, man spürt auch keine Begeisterung mehr. Ich habe auch das Gefühl, die Spieler werden nicht mehr richtig mitgenommen. Und wenn sie erfolgreich sein wollen, dann muss derjenige, der oben steht, der muss die Spieler mitnehmen, der muss mit Begeisterung vorne rausgehen. Der muss sagen, ihr könnt alle Fußball spielen, geht auf den Platz und spielt und zeigt es den anderen. Ich habe auch die Möglichkeit, Europameister zu werden. Und das muss rüberkommen. Und nicht immer man sollte, und sondern man muss. Da muss eine klare Aussage her.
Herr Fischer, höre ich daraus, dass Sie gar nicht so traurig sind, dass die Ära Jogi Löw zu Ende geht?
Ich glaube, das ist jetzt, ja, das stimmt so. Im Grunde genommen kann ich Ihnen absolut zustimmen, ja.
Kennen Sie sich? Sie kommen beide aus dem Schwarzwald.
Nee, wir kennen uns nicht. Ich habe ihn einmal gesehen, aber ich kenne ihn nicht sonst. Nee.
Sie haben den Umsatz Ihres Vaters verachtfacht. Jetzt stehen wir in vielen Bereichen vor Veränderungen. Wie Sie das als Unternehmen angehen, darüber reden wir gleich weiter, ja. In SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Dübeln bringt man sie zwangsläufig in Verbindung. Mhm. Vielleicht können Sie uns mal sagen, was denn das Bahnbrechende bei der Erfindung Ihres Vaters war. Denn im Grunde, Dübel gab es ja schon. Was war das Besondere?
Ja, also das war damals der S-Dübel.
Heißt Spreizdübel,
und,
oder was?
Das war ein Kunststoffdübel. Mhm. Und der kam, den hat mein Vater 1958 entwickelt, ging dann auf die Messe. Und ich weiß, dass damals die Wettbewerber ihn belächelt haben. Aber er war nach kurzer Zeit mit dem Produkt sehr erfolgreich. Und das war eigentlich dann der Anfang für die Befestigungstechnik. Aber das war der erste Dübel, Kunststoffdübel. Und das war der S-Dübel, so hieß der damals.
Heißt also, das Material hat den Unterschied gemacht?
Ja, das war ein Polyamid. Polyamid, das ist ein Nylon. Und das waren besserer Ausgangsstoff wie die anderen Dübel, die auf dem Markt waren. Teilweise waren da Dübel, das waren Blechdübel, innen drin war Hanf. Und der ist natürlich irgendwann, wenn er feucht wurde, kaputt gegangen. Und dann kam die Schraube wieder raus und das ist beim Kunststoffdübel eben nicht passiert.
Ja, interessant. Jetzt hatten Sie 1980 das Unternehmen Ihres Vaters übernommen. Da ist es ja häufig so, dass man sich natürlich auch von einer anderen Generation erstmal absetzen will. Womit haben Sie das gemacht?
Ja, wobei absetzen, ich habe es vielleicht anders gemacht. Ich habe zuerst mal geschaut, was muss man ändern, was muss man tun, um eigentlich sehr gut vorbereitet zu sein auf die Zukunft. Und da habe ich mich um die Produktion gekümmert, was auch war. Wir hatten, was weniger schön war, als ich kam, wir hatten 300 Heimarbeiter und das hat sich nicht mehr gerechnet, die musste ich abbauen. Und da können Sie sich vorstellen, was da eigentlich los war. Da gab es Leute, die haben mich in Tumlingen nicht mehr gegrüßt und auch in der Umgebung nicht. Und wir hatten auch damals ein paar Probleme mit Fischertechnik. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich drei Monate im Unternehmen verantwortlich war für das Unternehmen, habe ich dann ein Jahr Kurzarbeit gemacht. Und dann war natürlich wichtig, das Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Und die nächsten Schritte waren dann, das Ausland mehr anzugehen, Auslandsgesellschaften zu gründen. Und dann wurde eine nach der anderen gegründet, um eben breiter aufgestellt zu sein.
Und dann sind Sie in den Bereich, ich glaube 1982 war das Automotive gegangen. Da entwickeln Sie Systeme für den Fahrzeuginnenraum. Ja. Das klingt jetzt erstmal sehr schwammig. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Also das sind Ablagefächer, die Mittelkonsole, kennen Sie ja im Automobilbereich. Und dann sind es die Lüftungsdüsen. Und da sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt und beliefern die ganz großen Marken in Deutschland. Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen, Audi. Und dann sind wir natürlich im Ausland tätig. Inzwischen beliefern wir auch die Chinesen und die Amerikaner.
Jetzt brechen alleine 150.000 Jobs in der Autoindustrie aufgrund von Produktivitätssteigerungen in den kommenden Jahren weg. Nicht so wie damals die 300 bei Ihnen. Ja. Das heißt, wie stellen Sie sich auf diese Transformation ein?
Also wir sind ja von dieser Veränderung wenig betroffen, denn die Lüftungsdüsen braucht man in Zukunft auch im Elektroauto. Und die Ablagefächer noch mehr, das wird alles noch mehr kommen, als es jetzt in der Vergangenheit war und jetzt im Augenblick der Fall sein wird. Also wir sind weniger betroffen davon, als es sind vielmehr die Firmen betroffen, die im Antriebsbereich tätig sind.
Auch wenn es um die Produktivitätssteigerungen geht, denn da wird schneller gearbeitet, werden mehr Maschinen eingesetzt.
Das ist ja leider so, dass es eben nicht mehr möglich ist, in Deutschland zu produzieren. Wir haben im Augenblick in Serbien eine große Produktion eröffnet für den Automobilbereich, weil Deutschland zu teuer geworden ist. Das ist natürlich etwas, was weniger schön ist.
Für Unternehmen endet gerade die Pflicht, falls möglich Homeoffice anzubieten. Ja. Lehnen Sie, wie so viele andere Arbeitgeber, eine Homeoffice-Regulierung ab?
Ja, also ich bin der Meinung, das sollen die Firmen für sich entscheiden. Jede Firma ist anders aufgestellt und bei der einen Firma ist es einfacher zu machen und einfacher zu gestalten wie bei anderen Unternehmen. Bei uns war es so, dass wir ungefähr 80% in Homeoffice geben konnten. Wobei, man muss natürlich aufpassen, die 80% sind nicht aus der ganzen Belegschaft, sondern wir haben ja viele in der Produktion, die nicht in Homeoffice gehen können. Und warum muss eigentlich immer alles geregelt sein? Lassen Sie doch den Firmen auch wirklich die Verantwortung, denn die können es am besten selbst machen. Und wenn es halt ein paar eben nicht so machen, aber irgendwann werden sie auch dabei sein, wenn es andere machen werden. Und das finde ich nicht gut.
Verstehen Sie die Argumente der Gewerkschaften, die sagen, ja, wie stellen Sie denn dann sicher, dass es keine unbezahlte Mehrarbeit, permanente Verfügbarkeitserwartungen, eine wackelige Ausstattung oder digitale Überwachung gibt?
Ja, aber die wird es gar nicht geben. Das sind alles meiner Meinung nach Aussagen, die so nicht zutreffen. Sondern wenn die Möglichkeit besteht, und es wird auch in Zukunft notwendig sein, dass wir Homeoffice machen, aber dann bitte nicht mit vielen Regeln und das, was eben die Gewerkschaft auch darstellt, das sind alles schon Vorurteile, die eigentlich überhaupt nicht nachweisbar sind.
Was hören Sie denn von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die ein Fazit ziehen über die Möglichkeiten, wo man im Rahmen Homeoffice anbieten konnte? Wie ist es gelaufen?
Also es ist sehr, sehr gut gelaufen. Aber was wir festgestellt haben, dass viele wieder gerne in das Unternehmen zurückkamen. Die waren im Homeoffice, aber die möchten wieder den Kontakt, die möchten auch den sozialen Kontakt. Die möchten mit ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren, die wollen mit denen sprechen. Das ist mal ganz schön, zu Hause zu sein, aber nicht immer zu Hause zu sein, sondern wenn es möglich ist, nach zu Hause zu arbeiten, aber dann auch muss es möglich sein, wieder zurückzukommen. Was für uns die Herausforderung ist, dass wir das Unternehmen auch von den ganzen Einrichtungen her, von der ganzen Ausstattung in der Zukunft anders gestalten.
Wie stellen Sie sich denn jetzt darauf ein? Wie werden Sie in Zukunft mit dem Thema Homeoffice umgehen?
Wir werden mit dem, so wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben. Wir haben in der Vergangenheit das zugelassen, weil wenn wir heute nicht bereit sind, die Arbeitszeiten zu ändern, überhaupt das ganze Thema Veränderung der Arbeitszeiten aufzunehmen, werden wir ein Problem bekommen. Wir müssen umdenken, wir müssen sehr, sehr modern denken und das ist das, was wir eigentlich, was wir ja auch machen. Und da muss, das ist ein Thema, wo man permanent über nachdenken muss, wo man auch mit den Mitarbeitern reden muss und sagen, wie wollt ihr denn haben? Was ist denn für euch die beste, was ist für euch die beste, das beste System?
Wenn Sie dann da eine Umfrage gemacht haben, was ist das Ergebnis? Was sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Also die Mitarbeiter, die begrüßen das Thema Homeoffice. Sie freuen sich aber auch ins Unternehmen wieder zurückzukommen, um mit anderen zu reden. Denn die brauchen ja, um bestimmte an bestimmten Themen zu arbeiten, brauchen sie ihre Kolleginnen und Kollegen. Und das geht aber am besten mit persönlichen Kontakt.
Jetzt ist es ja so, bei der Pandemie gibt es die unterschiedlichsten Branchen. Manche Branchen waren Verlierer, andere Branchen waren ja Gewinner. Lässt sich das bei Ihrem Unternehmen fassen, was bei Ihnen am Ende für ein Fazit
wir waren,
steht?
Also wir waren schon die Gewinner, eindeutig. Also wir haben Wachstumsraten, die hatten wir während der gesamten 45 oder 60 Jahre nicht. Und wir sind schon, die Leute waren zu Hause, die haben zu Hause gearbeitet und die haben Dübel gebraucht und die sind eben, und das hat man sehr, sehr klar und deutlich gespürt, spürt man heute noch, also im Augenblick ist es ein Rand da, wir arbeiten samstags, wir machen Überstunden, um überhaupt die Ware, die verkauft werden kann, überhaupt produzieren zu können.
Jetzt grinsen Sie und freuen sich über den Erfolg und sagen, wir sind ein Gewinner der Pandemie. Ja. Auf der anderen Seite sagen Sie, erfolgreiche Unternehmen werden in Deutschland bestraft. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, das ist so, wir haben inzwischen, bekommen jedes Jahr und jeden Monat neue Gesetze. Und die uns im Grunde genommen immer wieder einschränken. Was eigentlich sein müsste, dass man den Unternehmen, auch den gerade den Familienunternehmen, viel mehr vertraut. Das ist eben nicht der Fall. Die Politik vertraut und traut den Firmen nicht. Die haben immer Angst, dass sie der Steuer hinterzogen werden oder dass sie irgendwas machen, wo sie dann letztendlich weniger bekommen. Und es wäre viel besser, wirklich den Unternehmen mehr Freiheiten zu geben, ein klares Steuersystem zu schaffen, das ist ja heute überhaupt nicht mehr überschaubar. Auch wenn Sie das Thema Erbschaft nehmen, Schenkungssteuer, es wird eines Tages so sein, dass die Firmen, vor allem die Familienunternehmen, die Firmen verkaufen müssen, um eben das Geld zu haben, um die Steuer zu bezahlen. Es wird immer darüber geredet, dass die Chinesen keine deutschen Firmen mehr kaufen dürfen in der Zukunft. Aber gerade diese Systeme, die im Augenblick da sind, bringen eigentlich immer mehr die Chinesen nach Deutschland und zwingen die Familienunternehmen, ihre Firmen zu verkaufen. Und das ist eigentlich, und Deutschland lebt von den Familienunternehmen.
Na, wenn Sie jetzt gerade dieses Beispiel China nennen, da ist es ja auch so, dass Sie auch in China produzieren. Ja. China für Sie in vielen Bereichen ein Beispiel gibt. Wie sind Sie zu dieser Haltung gekommen?
Also wir müssen ja China gehen. China ist heute der größte Markt, der zweitgrößte Markt der Welt. Es wird aber in kurzer Zeit der größte Markt der Welt sein. Und wir müssen uns mit den Chinesen beschäftigen. Das ist das Thema, wo ich auch in der Firma permanent anspreche. Die werden eines Tages so stark sein, dass wir große Probleme bekommen. Das werfe ich auch der Politik vor, dass sie sich eigentlich viel zu wenig mit dem beschäftigt, was außerhalb von Deutschland passiert, auch was in China passiert. Wenn sie sich mal intensiv mit China beschäftigen und mit dem, was da passiert, was im Ausbildungsbereich geschaffen wird, was an Universitäten geschaffen wird, da sind wir im Grunde genommen schon ganz weit hinten dran. Und das ist gefährlich für Deutschland. Wir müssen nicht nur über unseren deutschen Markt reden, sondern wir müssen über den Wettbewerb reden, der von außen kommt. Das ist für mich der entscheidende Faktor.
Herr Fischer, das ist natürlich klar, dass Sie die Unternehmenssicht haben, aber eine Politik muss natürlich auch nochmal auf die politische Struktur eines Landes schauen. China nun mal eine Diktatur.
Ja, aber die können Sie aber nicht wegreden. Und China wird sich von Deutschland nicht beeinflussen lassen. Sie wird sich auch von Europa nicht beeinflussen lassen. Sondern China geht den eigenen Weg. Und das müssen wir berücksichtigen. Und meiner Meinung nach hat jeder Politiker die Aufgabe, sich intensivst mit der Zukunft zu beschäftigen. Mit dem, was morgen und übermorgen geschieht. Und das tun sie nicht. Wir beschäftigen uns mit der Gegenwart und mit der Vergangenheit. Und eigentlich nur mit sozialen Themen.
Wie könnte man aus unternehmerischer Sicht China im Wettbewerb überholen, aus deutscher Sicht?
Indem die Wirtschaft mit der Politik mal zusammensitzt und mal drüber redet, wo eigentlich in Zukunft das Geld eingesetzt wird, sinnvoll eingesetzt wird für die Zukunft.
Zum Beispiel?
Wo man gemeinsam was machen, vielleicht in das ganze Thema Forschung, das Entscheidende wird sein. Herr Köster, dass viel mehr in Aus- und Weiterbildung investiert werden muss. Bei uns wird viel zu wenig Geld in Kindergärten investiert, viel zu wenig in Schulen investiert, viel zu wenig in Universitäten. Nur gebildete Menschen, sehr gut gebildet, ausgebildete Menschen werden den Erfolg machen. Denn letztendlich wird der Erfolg eines Unternehmens und eines Landes nur bestimmt von den Menschen, sonst von niemand.
Herr Fischer, dann muss man drauf schauen. Es gibt den Digitalpakt mit 5 Milliarden zur Förderung des Schulwesens. Abgerufen wurde nur ein Bruchteil dessen. Also an wem liegt es? Das Geld ist offenbar da.
Ich kann doch nicht Geld einfach zur Verfügung stellen, ist doch viel zu wenig.
Ich muss
die Möglichkeit geben, dass sich die Lehrer ausbilden können, dass sich die Kindergärtner ausbilden können, dass sich die Hochschullehrer ausbilden können in diese Richtung. Mit Geld allein schaffen sie es ja nicht, sondern wir müssen ja Einrichtungen schaffen, um eben in die Menschen, die die Aufgabe haben, andere auszubilden, auch für die Zukunft vorbereitet zu sein, dass wir die ausbilden können. Ich kann doch nicht einfach Geld nehmen und sagen, so jetzt habt ihr 5 Milliarden, jetzt tut mal was damit. Muss ja auch ein Konzept dahinter stehen.
Sie fordern mehr Regulierung im Schulwesen.
Nein, keine Regulierung, sondern die Möglichkeit, sich anders auszubilden und anders. Das heißt auch, im Grunde genommen die ganzen Lehrpläne, alles was dazugehört, zu ändern und zwar zukunftsorientiert.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wenn Ihre Laune bis jetzt gut war, dann steht die Wahrscheinlichkeit, ist dann relativ hoch, dass sie jetzt schlechter wird. Wir wollen über das Thema Digitalisierung sprechen. Und ja, da heißt es über Sie, da ärgern Sie sich permanent. Ärgern ist nicht gut für die Gesundheit, wissen Sie, ne?
Ärgern nicht unbedingt, sondern ich bin der Meinung, es wird zu wenig getan. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen über den Tellerrand rausschauen. Wir müssen schauen, was andere tun. Und dann müssen wir viel mehr Geld investieren. Unternehmen müssen mehr investieren, aber die machen schon viel. Unternehmen werden angegriffen von der Politik, aber auf der anderen Seite, wir haben ja in Corona-Zeiten gesehen, wie wenig eigentlich die Politik digital vorbereitet ist. Die haben gar nichts gemacht.
Ein Stichwort möchte ich gerne aufgreifen. Ja. Gucken, was die anderen machen. Wo können wir uns denn umgucken? Wer hat es besonders gut gemacht? Was können wir uns abgucken?
Also wenn wir was Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das gehört ja dazu. Wenn wir das betrachten, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, mal einfach nach USA zu schauen, auch in Silicon Valley, und dann eben nach China. Und was wir in der Digitalisierung brauchen, auch die Möglichkeit, dass junge Menschen Start-ups gründen. Und das ist das Problem in Deutschland, dass die viel zu wenig gefördert werden. Die jungen Menschen müssen gefördert werden, die müssen Unterstützung bekommen. Es kann doch nicht sein, wenn die heute ein Unternehmen gründen, dass sie sofort Steuern bezahlen, dass das und das alles da ist, sondern die müssen Geld vom Staat bekommen, Unterstützung bekommen, dass sie ihre Start-ups weiter fördern können, weiterbringen und dann auch die Produkte, die dann eben da entstehen, in den Markt kommen.
Herr Fischer, geben Sie uns ein konkretes Beispiel. Welches Start-up haben Sie zuletzt finanziell unterstützt?
Also wir haben einige Startups im Unternehmen. Wir haben auch Startups, die draußen am Markt sind. Wir haben Software entwickelt für den Handwerker, die super läuft. Wir haben über 40.000 Handwerker schon auf der Software.
Sagen Sie uns das letzte Beispiel, ganz konkret.
Ja, aber das ist mir das Letzte. Dann haben wir einen Campus bei uns, Innovationscampus. Da haben wir 6 Startups. Wir gründen jetzt im Augenblick in China eine Firma mit Startups, die Ideen bringt.
Mit welcher Idee ist jemand gekommen und da haben Sie gesagt, oh, das finde ich ist eine gute Idee, das möchte ich fördern.
Wir haben eine ganz tolle Sache gehabt. Es gab ein Produkt, das hieß nie wieder bohren. Da haben wir gesagt, das ist nicht ganz ungefährlich. Und das war ein Start-up, hätten wir kaufen können. Da haben wir gesagt, nee, machen wir selber. Haben 2 junge Leute geholt und Entwickler dazu. Die haben nach 1,5 Jahren ein Programm gebracht in dem Bereich. Und die sind so erfolgreich. Wir sind heute in über 1000 Märkten mit diesem Produkt.
Wie funktioniert das? Nie wieder bohren, können wir uns jetzt wenig drunter vorstellen.
Ja, das geht ums Kleben. Kleben im Hausbereich. Also nicht mehr kein Dübel mehr zu setzen oder kein Nagel mehr zu setzen,
um Bilder reinzumachen. Unternehmen auch ab, ne?
Nee, überhaupt nicht, weil das ist ein Thema. Und es wird auch in der Zukunft ein Thema sein. Und das ist, und die haben das so toll gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Was entscheidend war, dass wir die ausgegliedert haben. Das ist ein eigener Bereich und ist heute noch ein eigener Bereich. Und das ist eben dann, das machen wir mit allen Startups. Die werden nicht im Unternehmen geführt, sondern außerhalb. Und die haben dann die Möglichkeit, es aufzubauen. Die kriegen ein Budget zur Verfügung, da haben wir ganz bestimmte Abläufe. Und das funktioniert so toll. Und was auch super ist, die Motivation, selbst gestalten zu können, Unternehmer zu sein im Unternehmen, das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen ganz, ganz viele Menschen im Unternehmen, die unternehmerisch denken. Und das haben wir viel. Und deswegen binden wir auch viele Mitarbeiter ein, um neue Ideen zu finden.
Menschen ist ein Thema, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Hier kommt viel an Feedback von den SWR1-Hörerinnen und Hörern rein. Da gibt es viel Lob. Es gibt auch Kritik. Wir wollen gleich mal darauf eingehen und Ihre Meinung dazu hören.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Ein Tenor der Sendung. Endlich spricht mal jemand Tacheles. Klaus Fischer zu Gast in SWR1 Leute. Wir wollen aber auch auf die Kritik schauen. Da schreibt beispielsweise Roland nur mal zum Nachdenken. Jetzt switcht er weg, weil so viel reinkommt. Erfolgreiche Unternehmen gibt's nur durch die schwer arbeitenden Mitarbeiter und nicht durch Sprüche klopfen im Radio oder Fernsehen. Gruß Roland aus Trochtelfingen.
Ja.
Sie können mit Kritik umgehen, Sie kriegen sicherlich häufig Kritik, oder?
Ich habe da kein Problem damit, aber es ist ja auch so. Also das größte Kapital, das wir haben im Unternehmen, sind die Menschen im Unternehmen. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe ja vorher auch das Thema Investition angesprochen in Aus- und Weiterbildung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch hier sehr viel gemacht wird. Ich bin der Meinung, dass die beste Investition, die gemacht werden kann, die Investition in Aus- und Weiterbildung der Menschen ist. Und auch bei uns im Unternehmen. Deswegen investieren wir ganz viel Geld in das Thema Aus- und Weiterbildung. Aber nicht nur für Jugendliche, sondern für alle. Wenn jemand 60 ist und der Meinung ist, er muss weitermachen, ist es so.
Und trotzdem gibt es ja viel Kritik. Es gibt den Fachkräftemangel. Sie sagen, es gibt viel zu kritisieren. Also was kann man als Unternehmen mit den Bedingungen, die Sie haben, ad hoc besser machen?
Ja, wir können eines machen. Wir können schauen, dass wir, wenn Azubis zu einem kommen, dass da sehr viel Geld in die Ausbildung investiert wird. Dass, wie gesagt, in die Mitarbeiter sehr viel investiert wird.
Wie viel mehr als andere Unternehmen investieren Sie in Ihre Mitarbeiter?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir machen sehr, sehr viel. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Bildungszentrum, das ist wie eine Volkshochschule. Und das sind bis jetzt 12.000 oder 13.000 Mitarbeiter drin gewesen. Und wir geben das Programm im Januar frei. Es geht keine halbe oder dreiviertel Stunde, ist das Programm für das ganze Jahr voll ausverkauft, auf Deutsch gesagt. Es wird ja nicht, muss ja nicht bezahlt werden. Aber das ist so, dass dann eben alles vergeben ist. Und es zeigt eigentlich, wie sowas angenommen wird, wie die Menschen bereit sind, sowas zu tun. Was ich gut finden würde, wenn man auch viel mehr investieren würde in die Berufsschulen. Das ist auch so ein Thema. Wir haben das duale Ausbildungssystem. Die Chinesen wären glücklich und froh, andere Länder auch, wenn sie das hätten. Aber das hat für uns keine Bedeutung mehr. Es wird viel zu wenig dort hinein investiert, die Ausbildung der jungen Menschen.
Die Kritik gibt es ja sehr häufig, dass viel zu viele zum Studium abwandern und dass auch das Handwerk zuletzt schlecht dasteht. Wie sehen Sie das?
Das ist auch so. Und die Frage ist dann, was passiert dann mit den Studienabgängern am Schluss? Die haben dann das große Problem, dass sie teilweise keine Stelle bekommen. Und in der Zukunft brauchen wir Menschen, die gut ausgebildet sind, die auch bereit sind, an der Maschine zu arbeiten, die nicht nur im indirekten Bereich tätig sind, sondern auch in der Technik tätig sind. Wir werden nicht nur von der Dienstleistung in der Zukunft leben, sondern wir müssen auch Produkte herstellen.
Was prognostizieren Sie? Wie lange wird es die Maschine noch geben, wenn wir über KI und Algorithmen sprechen?
Die Maschinen wird es noch lange geben. Wir werden Alles, was wir brauchen.
Die Menschen an der Maschine.
Vom Fahrzeug angefangen. Alles, was wir brauchen, muss ja irgendwo produziert werden. Nahrung und alles. Da brauchen Sie alles Maschinen dazu. Die können Sie nicht über Dienstleistungen, auch nicht über Algorithmen bekommen.
Ja, ich habe die Frage falsch gestellt. Es muss ja heißen, wie lange sind die Menschen noch an der Maschine?
Ach, noch lange. Da bin ich noch lange. Es gibt, wir haben auch wieder die Tendenz, wieder viel mehr zu kleinen Stückzahlen. Und wenn wir kleine Stückzahlen produzieren, werden wir immer Menschen brauchen. Ich weiß, man hat vor 15 Jahren schon über die mannlose Fabrik geredet. Und da gab es schon große Diskussionen, wir werden nur noch 30% der Bevölkerung wird beschäftigt sein. Es hat sich alles in die andere Richtung entwickelt. Wir brauchen, um erfolgreich zu sein, brauchen wir die Menschen und brauchen auch die Menschen an den Maschinen.
Das ist der Blick in die Zukunft. Wir wollen gleich mal auf die Vergangenheit schauen. Sie hatten eigentlich einen ganz anderen Berufswunsch. Unser Thema gleich nach halb.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Professor Klaus Fischer in SWR1 Leute. Haben Sie eigentlich mal in einem Flugsimulator gesessen?
Ja, und das ist aber schon viele, viele Jahre her. Und ich hatte einen Bekannten, das war ein Freund meines Vaters, der ist mit ihm in die Schule gegangen, der war bei der Lufthansa Flugkapitän. Und der flog damals auf der 707. Und mit dem durfte ich in einen Simulator, der war damals auch für die Ausbildung der Piloten zuständig, war aber selbst auch Pilot. Und da war ich stundenlang dabei, das war hochinteressant, da mal reinzusitzen.
Denn es ist über Sie nachzulesen, dass der erste Berufswunsch Pilot war.
Ja, ich wollte eigentlich Pilot werden, das war eigentlich mein Wunsch. Und ich habe ja dann später auch, war ich da 23, versucht, den Pilotenschein zu machen. Funksprechzeugnis hatte ich. Und das Problem war, ich hatte eigentlich schon Dreiecksflug und Alleinflüge, das hatte ich alles schon hinter mir. Sollte dann die Prüfung machen. Und die sollte in den Semesterferien sein, wurde dann verschoben und ich kam dann ins siebte Semester und konnte dann beides nicht machen, das war zu viel. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, also beim Flugzeug, man braucht sehr viel Zeit, weil ich wusste auch, dass ich dann in die Firma komme. Man braucht sehr viel Zeit, um zu fliegen, sehr viel Training und sehr viel Übung. Und habe dann eigentlich dann den Jagdschein gemacht. Und habe ich gedacht, also wenn ich da runterfalle, kann ich eigentlich nur vom Hochsitz runterfallen.
Das war dann also der Ersatz dafür. Sie haben, glaube ich, auch eine große Leidenschaft zum Pferdesport entwickelt.
Ja.
Wie kam das?
Also ich habe, der Michael Jung, der ist ja ungefähr nur 5-6 Kilometer weg von uns. Und ich wusste
den
das eigentlich.
Den sponsern Sie, glaube ich.
Ja, den sponsern. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass der so gut war. Und dann habe ich gelesen, dass der Europameister geworden ist damals. Der war, glaube ich, 27 Jahre alt. Und er hat gesagt, es wäre doch mal interessant, den zu uns zu holen, für die Azubis, mal mit denen zu reden, warum man eigentlich mit 27 Jahren schon Europameister wird. Was da eigentlich dazugehört, was man da machen muss. Und dann habe ich dann eingeladen und dann hat er mit den Azubis diskutiert, war damals ganz toll. Und habe ich dann auch gefragt, wie er unterstützt wird. Da habe ich gesehen, er wird sehr wenig unterstützt. Und dann habe ich angefangen, ihn zu unterstützen. Und was auch, muss ich sagen, das Richtige war. Und einmal von der Firma, aber auch privat. Und er ist heute ja sehr erfolgreich. Er ist also mehrfach Olympiasieger und hat auch die ganz große Chance, jetzt in Tokio wieder der Beste zu sein.
Das heißt, Sie werden bei den Olympischen Spielen dann bei der Dressur und Co. am Fernsehen sitzen und
mit Daumen Sicherheit. Drücken. Und bei der in Brasilien war ich dabei.
Was kann man sich denn, wenn Sie jetzt gerade den Sportbereich ansprechen, was kann man sich denn als Unternehmer aus dem Sportbereich abgucken?
Also was dazugehört, ist eigentlich sehr disziplinär zu sein. Und sehr konsequent zu sein. Das ist, glaube ich, das sind einmal die Themen. Der Heinkes hat ja der hat das Triple gewonnen und da ist er gefragt worden, warum er eigentlich im Jahr zuvor nicht auch das Triple gewonnen hat. Ob er anders trainiert hätte oder was er gemacht hätte. Und dann hat er gesagt, nee, ich war viel, viel konsequenter. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Sehr konsequent zu sein und mit sehr viel Disziplin. Das ist eigentlich das, was sein muss. Und man muss klare Ziele haben, was ganz, ganz wichtig ist, dass man auch wirklich ganz vorne dabei sein möchte und dass der Anspruch an sich selbst auch gestellt wird, ganz vorne dabei zu sein.
In Ihren Pressemitteilungen heißt es, in Ihrer Belegschaft werden 20 Mal mehr Patente angemeldet als im Durchschnitt. Ja. Was haben Sie sich denn selbst zuletzt patentieren lassen?
Also ich habe eigentlich für mich schon lange nichts mehr patentieren lassen. Aber ich habe eines mit, ja, da habe ich jahrelang drum, was heißt gekämpft, ist falsch gesagt, aber das war jahrelang das Thema bei mir, das heißt, einen Dübel zu machen, einen Kunststoffdübel aus zwei Kunststoffen, in zwei unterschiedlichen. Und dann eben auch noch einen Designer dazu zu nehmen, der mal einen Dübel designt, das war was ganz anderes. Und das haben wir gemacht und das ist heute absoluter Renner. Wir haben jetzt schon weit über 1 Milliarde davon verkauft. Und wir kriegen gar nicht genügend Maschinen her. Wir haben in der Zwischenzeit viele Maschinen dazu gekauft, um das Produkt zu produzieren. Und das war eigentlich, muss ich sagen, das war meine Idee.
Um es zu verstehen, warum sind denn zwei Kunststoffe so wichtig und vorteilhaft?
Weil der Dübel viel mehr kann. Das sind Kunststoff, ein härterer und ein weicherer Kunststoff drin. Und mit dem können Sie viel mehr machen. Der kann also, der ist im normalen Bohrlochhälter hervorragend. Wenn Sie dann einen Hohlraum haben, dann hält er auch. Einen Hohlraum im Stein haben, hält er auch anders. Er staucht sich zusammen. Und dann kommt noch dazu, dass er wirklich schön ist. Und das ist mal was ganz anderes, einen wirklich schönen Dübel zu haben. Und der sieht wirklich toll aus. Und da habe ich eine andere Idee jetzt noch reingegeben in die Entwicklung. Und das ist so wie es aussieht, auch was ganz, ganz, ganz Erfolgreiches, aber da kann ich noch nicht drüber reden.
Ihr Vater war ja einer der erfolgreichsten Erfinder weltweit, ja, mit mehr als 1000 Patenten. Ja. Sind denn Patente heutzutage noch so ausschlaggebend wie, ja, zu seiner Zeit?
Ganz entscheidend. Und vor allem, ich habe ja vorher China angesprochen, also wenn Sie ganze asiatischen Länder nehmen. Aber was ja im Augenblick auffällt, dass auch in Europa inzwischen sehr viel kopiert wird. Wir dürfen nicht immer nach China schauen und sagen, die kopieren alles. In Europa auch schon ganz gewaltig und in den anderen Ländern. Wir schützen, versuchen alles zu schützen und ich muss sagen, das hat uns schon gewaltig geholfen. Und wir investieren sehr viel Geld in Patente. Und das hat eine ganz große Bedeutung und es wäre, was teilweise jetzt versucht wird von der Politik, das Ganze zu verwässern. Und das wäre komplett falscher Ansatz. Aber Patente haben nach wie vor eine ganz große Bedeutung und die werden ja nicht nur national angemeldet, sondern in allen wichtigen Industrienationen.
Um nochmal auf Ihren Vater zu sprechen zu kommen, der hat wohl mal gesagt, aus Prinzip sei er nicht stolz auf Sie, weil er selbst zu Demut erzogen wurde. Sind Sie stolz auf Ihre Kinder?
Eigentlich ja. Ich weiß nicht, also, ob Demut da angebracht ist. Also Demut gehört dazu, wenn man ein Unternehmen besitzt, ein Unternehmen hat, auch gegenüber den Mitarbeitern. Und denn ohne Demut können sie nicht erfolgreich führen. Aber jetzt diese Aussage weiß ich nicht. Und ich kenne ja meine Erziehung, habt ihr ja miterlebt. Und ob das alles so demütig war, da habe ich so meine ganz großen Fragezeichen.
Vor 10 Jahren hatte Ihr Sohn Jörg Klaus mal den Vorsitz übernommen. Allerdings haben Sie nach 1 Jahr dann wieder übernommen. Wo waren Sie sich uneins?
Das war kein Jahr, das war länger. Gut, er hat andere Prioritäten und er ist mehr der Philosoph. Und macht ja heute auch sehr viel auf dem Gebiet. Und das ist das, was ihm liegt. Und das ist ja auch in Ordnung. Man muss das machen, was man eigentlich gerne macht. Dann ist man letztendlich auch erfolgreich.
Er hatte Philosophie und VWL in Cambridge studiert. Wie kam es dazu, dass er dann aber sagte, ja, jetzt hätte ich Lust aufs Unternehmen?
Das weiß ich nicht. Der wollte eigentlich zuerst nicht ins Unternehmen gehen. Und später dann ist er dann gekommen. Gut, das hat jetzt nicht so geklappt, aber das ist in vielen Familienunternehmen der Fall gewesen. Aber wir vertragen uns gut und reden miteinander und die kommen zu uns, ist alles gar kein Thema.
Und dann gab es 2018 einen Wechsel, davor gab es einige Wechsel, bis dann Marc-Sven Menges kam. Wie schwer ist es denn eigentlich, die passenden Leute zu finden?
Es ist schwierig. Es kann sein, dass Menschen oder Personen, die in anderen Unternehmen sehr erfolgreich sind, dann eben, wenn sie wechseln, wieder Probleme bekommen, weil sie einfach in eine andere Kultur reinkommen. Das passt dann nicht. Und das ist oft der Fall. Jedes Unternehmen ist anders. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig. Und es wird immer schwieriger, die richtigen Personen zu finden. Am besten ist, wenn die aus dem eigenen Haus kommen. Wenn man die kennt, wenn sie das Unternehmen kennen, wenn sie die Mitarbeiterin kennen und eigentlich das ganze Umfeld kennen, das ist eigentlich die beste Voraussetzung. Das muss auch unsere klare Zielsetzung sein.
Dann sage ich herzlichen Dank für die Einblicke in die Fischer Unternehmensgruppe, ja, heute Vormittag von Klaus Fischer.
Gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.